Ja, genau. Ich möchte an diese Kindergeschichte anknüpfen. Das ist uns bestimmt entgangen in der Geschichte, weil der Fokus war ja auch nicht da drauf, aber der Gedanke kam dadurch, dass Gott hat den Menschen versprochen, etwas Schönes, ihr werdet Kinder bekommen. Kinder ist etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Und jeder, der Kinder hat, der kann davon ein Lied singen. Aber Kinder ist auch nicht immer leicht. Und worum es heute gehen soll, das ist um Kindererziehung. Und zwar nicht einfach Kindererziehung, sondern um Kindererziehung zu Ehre Gottes. So, wie macht man das an? Ah ja. Kindererziehung zu Ehre Gottes. Das ist eigentlich ein großes Problem und heute ist das noch größer geworden. Immer mehr beschweren sich Eltern darüber, dass es immer schwieriger wird, Kinder zu erziehen. Und jeder fragt sich, worin liegt das Problem? Man spricht oft über Generationsprobleme. Und untermauert das oft auch mit einem Wort Gottes, denn es steht ja auch geschrieben, sagen viele Eltern in 2. Timotheus Kapitel 3, dass es werden in den letzten Zeiten gräuliche Zeiten kommen oder in den letzten Tagen. Und darunter steht auch ganz klar, dass die Kinder werden den Eltern ungehorsam sein. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit dieser Frage um? Natürlich wird das kommen und es ist ja schon voll am Gange. Wir sind nicht blind und sehen das und fühlen das sogar zu Hause in unserer Kindererziehung. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Natürlich wird das kommen oder es ist dabei, sind dabei. Aber ich kann mir ein Kissen unter den Kopf legen und sagen, naja, es steht ja auch geschrieben, also können wir sowieso eh nichts machen dagegen, das muss schon so laufen, wie es läuft, da werden wir es nicht anhalten können. Oder gibt es doch einen Weg, dass wir auch in dieser schweren Situation das Richtige für unsere Kinder tun können und die Kinder erziehen zur Ehre Gottes. Und darauf kommt es an. Denn gerade in dem Zusammenhang im 2. Timotheusbrief, wo Paulus schreibt, dass diese Zeiten kommen und dann sagt er, das sind Leute, die dann in solche Häuser hineinkommen, die haben einen Schein der Gottesfurcht. In Wirklichkeit sind sie es nicht. Es ist ein großes Thema. Und ich bin mir sicher, dass wir auch alle Fragen werden niemals heute betrachten können. Doch wollen wir uns mal nur über ein paar, und ich denke mal, das sind die grundlegenden Dinge, heute unterhalten. Vorab möchte ich sagen, so wie Morten es letzten Sonntag schon angekündigt hat oder beziehungsweise die Frage gestellt hat, was erwartet man von einem Prediger? Und die Antwort kam auch prompt, dass der Prediger das leben soll, was er predigt. Natürlich. Und doch werden wir niemals einen vollkommenen Menschen finden, egal was ihr hier von der Kanzel redet, dass ihr vollkommen in diesen Fragen oder das Thema, was ihr bringt, nachgekommen ist in seinem Leben. Und möchte ich deshalb vorab sagen, dass meine Frau und ich sind mit Sicherheit nicht die Eltern, die sagen können, wir haben alles in unserer Erziehung der Kinder, die sind ja schon erwachsen, sind schon lange aus dem Hause, dass wir alles richtig gemacht haben. Nein. Deshalb wollen wir uns heute mehr oder weniger nicht auf eine Person beziehen, sondern wollen wir mal hören aus dem Wort Gottes, anhand vielleicht einiger praktischen Beispiele, wie hat Gott sich das vorgestellt, dass wir Kinder erziehen zur Ehre Gottes. Denn ich sage immer, wenn nicht die Gnade Gottes in unserer Familie, in unserer Ehe, da wäre so manches schiefgelaufen. Nun, oft wird die Frage gestellt, wenn wir so mit Kindern sprechen, möchten mit dem Kind in Kontakt zu kommen und dann fragen wir in so einem Schulalter vielleicht und so, wo er schon richtig so denkt und sich so ausrichtet und so und dann kommt oft auf die Frage, du, was willst du mal werden, wenn du erwachsen bist? Wir denken oft nicht darüber nach, aber eigentlich fragen wir nach dem Ziel. Was hast du dir für Ziele gesetzt als Kind? Ob es nur eintrifft oder nicht, aber hast du die Ziele gesetzt? Und Kinder haben Ziele. Die sagen oft, ich möchte mal das und das werden. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, hat man uns Eltern mal gefragt oder haben wir uns persönlich mal gefragt, was habe ich für Ziele für mein Kind? Was möchte ich in der Kindererziehung erzielen, erzwecken? Wie muss meine Tochter, mein Sohn eines Tages sein? Auch da gibt es natürlich sehr, sehr viele Ausrichtungen und viele Eltern, sie wissen es, wenn man sie dann fragt, sie erziehen die Kinder und haben ein bestimmtes Ziel. Zum Beispiel eine Ärztenfamilie würde sagen, wir möchten gerne, dass unsere Kinder eines Tages auch Ärzte werden. Die andere und ganz viele Eltern, die möchten schon ganz klar, wir möchten unsere Kinder erziehen zu vernünftigen Menschen im ethisch-moralischen Bereich und so weiter. Sie haben schon eine bestimmte Vorstellung. Aber das sind alles so vergängliche Ziele. Wir als Kinder Gottes, wir, die wir Gott kennengelernt haben, haben wir uns dieses Ziel mal richtig gesetzt von Anfang an, bevor überhaupt die Kinder auf die Welt gekommen sind. Wir möchten unsere Kinder erziehen zur Ehre Gottes. Nein, nicht dazu erziehen, dass er ein Prediger wird. Nicht dazu erziehen, dass er vielleicht etwas Großes bewirkt, auch im Reiche Gottes. Das ist alles richtig. Es gibt sehr viele, sogar Missionare und diese großen Menschen, große Prediger vielleicht in der Welt, die vieles bewirken. Und doch haben sie es zu ihrer eigenen Ehre gemacht. Das Ziel liegt viel, viel höher. Kinder erziehen zur Ehre Gottes. Was heißt das? Was bedeutet dies? Ich möchte mit einer Schriftstelle beginnen. Und zwar ist sie ja auch schon auf der Leinwand aus dem Psalm 127. Und ich denke mal, den meisten Eltern ist diese Schriftstelle sehr bekannt. Einige Verse daraus. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann mit den Widersachern reden im Tor. Nun, ich denke auch, dass den meisten diese Schriftstelle sofort in Verbindung kommt oder gesetzt wird, wenn man über Familienplanung spricht. Nicht wahr? Dann wird oft diese Schriftstelle gezeigt oder gelesen und man sagt, naja, es steht ja auch hier ganz klar, dass der muss dann eben seinen Köcher mit den Pfeilen füllen und so. Und in einem Köcher waren das damals 7 oder 8 Pfeilen und so, wenn ich mich nicht irre. Also müssen da schon mal mindestens so viele Kinder sein, dann ist man gut dabei. Und das ist wohl eine Schriftstelle, die dieses interpretiert. Ich denke mal, das ist ein bisschen zu flach gegriffen und hier will diese Schriftstelle uns viel, viel mehr zeigen. Es ist, finde ich, hier ein wunderbares Bild für das Verhältnis gerade zwischen Eltern und Kindern. Denn darauf kommt es ja an. Ein kleines Kind, wenn es geboren ist, das kann absolut nichts. Das ist absolut völlig auf die Eltern angewiesen, das wissen wir. Und die ersten Jahre läuft nur noch eine Programmierung, würden wir sagen, heute in der Computersprache. Und wir Eltern, wir legen in ihn hinein. Von Geburt, ach, sogar vor der Geburt. Die Eltern wissen oft nicht, dass sie schon im Mutterleib das Kind völlig erziehen und legen da hinein, ohne dass sie es wollen oft oder wissen. Dieses Bild hier, das gibt uns so was von Wunderbares. Es spricht von einem Held, von einem Krieger, der gut mit der Waffe umgehen kann. Es ist ein Bogenschütze. Und er sagt wohl dem, der seinen Köcher mit diesen Pfeilen gefüllt hat. Denn er wird nicht zu Schanden vor dem Tor. Damals vor dem Tor wurde eigentlich alles besprochen. Das Tor einer Stadt war eigentlich die schwächste Stelle der Stadt, wenn der Feind angegriffen hat. Durch die Mauer zu kommen war schwierig, über sowieso. Und die schwächste Stelle war das Tor. Und dann hat man alle möglichen Waffen auch gemacht, damit man das Tor durchbricht. Aber am Tor wurde auch Besprechungen geführt. Da haben wir sehr viele Beispiele aus der Geschichte und auch sogar aus der Bibel mit dem Feind. Und so ein Held, so ein guter Bogenschütze, der ein Held ist, wohlgemerkt. Es ist ein Bewappneter, der kennt sich damit sehr, sehr gut um. Wenn der dann seinen Köcher, und hier im Bilde gesprochen, seine Söhne, ja, aus der Jugend, das sind kräftige Männer, die sind auch schon belehrt, der wird nicht zu Schanden werden, denn dieser Held kann sich darauf verlassen. Denn diese Pfeile, die sind gut, die sind hundertprozentig, die sind so genau und präzise geschliffen worden. Wenn der einmal abschießt mit so einem Pfeil, dann trifft er das Ziel. Denn diese Pfeile damals wurden sehr, sehr sorgfältig bereitet. Und so wie das bei Formel 1 heute ist, dieser Fahrer dieses Autos, er ist in der Entwicklung mit involviert. Der ist nicht nur ein Fahrer, setzt sich in irgendein Auto und düst jetzt einfach los. Und dann kommen auf einmal irgendwelche Fehler, denn die Konstrukteuren, die haben meistens die wenigsten Ahnung davon, wie sich das Auto verhält bei diesen Geschwindigkeiten, bei diesen Kurven und so weiter. Das weiß der Fahrer. Und deshalb legt er überall seinen Senf dabei, wenn so ein Auto gebaut wird. Er spricht über die Schwäche, über die kleinsten Details, damit das Auto nicht aus der Kurve fliegt und so weiter. Denn das Ziel ist ja, als erstes zum Ziel zu kommen. Und das war auch genau mit den Pfeilen damals. Die wurden sehr, sehr sorgfältig gemacht. Das war nicht nur einmal irgendein Stock, da wächst das Ding dann, da wird mal ab, ja, ist einigermaßen gerade, da machen wir mal eine Spitze davor und dann lassen wir das Ding mal fliegen. Das würde niemals zum Ziel kommen. Da wurde das beste Holz genommen oder auch welches Material. Und dann wurde das Holz in Schichten gemacht. Und dann wurde das geleimt, auch damals schon. Es wurde so präzise, das musste sehr biegsam sein. Und doch musste das genial gerade sein. Und vorne die Spitze, die musste gewisses Gewicht haben, gewisse Form haben. Und hinten die Feder, die gerade diesen Flug korrigiert haben, beziehungsweise den gerade gehalten haben. Da waren so viele feine Sachen zu beachten, damit der Pfeil auch vernünftig, damit der gut ist, damit er zieltreffend ist. Später in der Antike weiß man das, dass man dann diese Pfeile oft als Massenprodukt gemacht hat. Das Denken wurde verändert und man hat gesagt, wir haben sehr viele Krieger, gut, die sind nicht richtige Helden und so weiter, die können aber schießen. So, ob sie nun genau schießen können, weiß man nicht, wie gesagt, aber wir machen es anders. Wir produzieren Tausende von Pfeilen und dann geben wir jedem 100 Stück, jede Menge Munition und dann wird abgeschossen. Jede Menge Leute auf der Mauer und dann wurden Wolken von diesen Pfeilen abgeschossen. Irgendeins trifft. Und wisst ihr, das gerade erinnert mich in der Erziehung der Kinder. Und ich denke mal, das ist auch der Gedanke, was hier der Psalmist hat. Die Pfeile, die vorbereiteten sorgfältig, dafür brauchte man sehr viel Zeit und Ausdauer, damit dieser Pfeil so präzise ist. Man investiert in dieses Pfeil oder den Pfeil. Und die Massenproduktion, die wurde dann irgendwie gemacht. Naja, der fliegt eben ein bisschen was schief, der andere, aber irgendwann mal trifft er doch jemanden. Und das erinnert mich heute an gerade viele Erziehung der Kinder. Macht man das nicht heute genauso, indem man Kinder in die Welt setzt, nur vielleicht als Spaß ein bisschen zu haben? Das Kind ist noch fast in der Wiege, man schickt das zur Schuldertagesmutter. Und von der Tagesmutter geht es in die Tagesstätte. Und danach muss schon davor, wird schon länger reserviert, irgendein Platz in irgendeinem Kindergarten. Ja, ja, natürlich, man versucht eine gute Tagesmutter zu besorgen, nicht irgendeine. Und ein gutes Kindergarten, wo das Kind sich auch wohl fühlt. Aber ist das die Alternative? Und dann wundert man sich am Ende, dass dieser Pfeil total nebengeschossen hat. Und interessant ist auch der Gedanke, dass die beiden taugen einer ohne dem anderen gar nichts. Weder der Schütze mit seinem Bogen, ohne Pfeile, was kann er machen, ohne Munition. Aber der Pfeil selbst auch nicht. Kann auch nichts machen, ohne einen Schützenguten. Nun, hier gibt es vieles noch zu interpretieren, um dieses Bild zu verstehen. Da möchten wir nicht, sonst kommen wir heute nicht zu Ende. Ich musste schon sowieso im Vorab sagen, Geschwister, das wird heute etwas länger. Denn das ist ein Thema, das so umfangreich ist. Wenn ihr wüsstet, wie viel ich mich beschäftigt habe mit diesem Thema jetzt, dann werdet ihr so viel Nachsicht haben und eine Stunde jetzt mich hier dulden. Aber wenn ihr euch interessiert für dieses Thema und wenn es für euch ein brandaktuelles Thema ist, dann wird für euch auch dieses nicht zu lange sein. Ich wünschte mir nur, dass nicht ich spreche hier, dass ihr einfach mal hört, was will Gott uns sagen in diesem Thema. Ein schönes Beispiel habe ich in der Schrift herausgefunden, was uns über Kindererziehung sehr viel sagt. Und das ist dieser Held Hiob. Wir kennen dieses Buch, wir kennen diesen Menschen. Und die meisten von uns, denke ich mal, haben dieses Buch schon öfters gelesen und auch sich den Kopf zerbrochen. Aber der Fokus lag in den meisten Fällen, will ich mal fast behaupten, auf dem Hiob. Wie er gelitten hat, wer er war, die Gespräche mit den Freunden und so weiter. Aber haben wir uns mal Gedanken gemacht, dass dieser Hiob ja auch Kinder hatte? Ja, das wissen wir. Aber wie war ihre Erziehung? Wie lief es bei denen in der Familie? Und ich denke mal, dass wir jetzt jede Menge hören werden und entdecken werden, dass Hiob war da uns ein gutes Vorbild. Irgendwie. Stimmt. Bitte? Ah, so gut. Jetzt läuft's. Wir lesen uns mal die ersten 5 Verse aus dem Hiob-Buch. Und die haben es in sich. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Seine Söhne aber pflegten, einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten. Jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sandten hin und luden auch die 3 Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Nämlich, er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer, das für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte Hiob es alle Zeit. Hiob lebte wahrscheinlich zur Zeit der Patriarchen, noch vor der Gesetzgebung Mose, noch lange davor. Hiob war ein Heide, der hat mit Volk Israel gar nichts zu tun. Wird auch im Buch absolut gar nichts davon erwähnt. Weder das Gesetz noch seine Zugehörigkeit. Aber womöglich, wenn man einige Punkte, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, Geschichte und die Herkunft, aber wenn man diese einige Punkte aus dem Buch betrachtet, dann könnte man es sogar denken, dass er genau in der Zeit lebte, wo Abraham lebte und womöglich sogar, das sind nur alles Punkte, die man nicht behaupten kann, womöglich sogar ein Verwandter Abrahams war. Wer das Buch geschrieben hat, wissen wir auch nicht genau, aber ist ja auch unwichtig. Wichtig ist, dass es da steht. So gut dazu, jetzt gehen wir mal zum Zeugnis. Was für ein Zeugnis bekommt Hiob hier? Nicht vom Schreiber. Den ersten Vers lesen wir. Können sagen, das hat der Schreiber gesagt. Ja, das könnte, ja, jeder kann ja von jemandem irgendwas denken. Nein, derselbe Gedanke wird im Vers 8 nochmal aufgegriffen und zwar nicht mehr von dem Schreiber, sondern von Gott persönlich. Als Gott mit dem Teufel spricht, wir kennen die Geschichte, dann sagt er genau dieselbe Worte. Exakt. Und wisst ihr, ich würde mal so fast behaupten, nachdem man so viel sich auseinandergesetzt hat, dass Hiob hat auch seine Kinder perfekt und wunderbar erzogen. Woran? Werden wir gleich sehen. Einmal haben wir gelesen, dass die Kinder feierten. Sie kamen immer wieder zu ihrem Tag, zum Beispiel ihrem Geburtstag, in ihr Haus. Es waren 7 Söhne, mindestens 7-mal im Jahr haben sie gefeiert. Und was macht man an einer Feier? Ja, da freut man sich. Und wir können erkennen, wenn die Freude da nicht gewesen wäre, würden sie auch nicht zusammenkommen. Wir sehen es ja heute in der Welt, wie das passiert. Da ist die Freude schon lange weg. Da ist nur noch Hass, da ist nur noch Neid, da ist nur noch Streit unter den Geschwistern, unter den Kindern und so weiter. Die wollen einer von dem anderen gar nichts mehr wissen und so weiter, geschweige noch zusammenzukommen. Und das auch noch jedes Jahr. Das reicht, wenn wir dann einmal in so viele Jahre zusammen waren und so, und dann war dann so eine ganz spannende Situation und so weiter, waren froh, wenn sie dann endlich mal wieder weg waren. Nein, bei Hiobs Kinder war das anders. Sie freuten sich immer wieder, denn das ist ganz klares Zeichen dafür, sie haben sich gefreut. Und sie haben viele Ursachen zur Freude gehabt. Wie viel Freude, sage ich mal, ist bei uns in unseren Familien vorhanden? Freuen sich unsere Kinder? Freuen die Kinder sich, dass sie gut geschlafen haben, gut gegessen haben, dass sie Geschwister haben? Freuen sie sich, zur Schule zu gehen? Freuen sie sich über Papa und Mama? Freuen sie sich über Natur? Ob groß oder klein, können sie sich darüber freuen? Oder von frühmorgens geht das schon los, der hat mein Spielzeug weggenommen, dann schreit man sich an. Und dann zankt man sich, hat man sich in die Wolle, da geht man zu den Eltern und petzt man unter einer und den anderen, schiebt die Schuld auf den anderen, dass die Eltern nicht mehr wissen, wie sie klarkommen sollen. Von welcher Freude ist da die Rede? Es ist eine Eigenschaft, eigentlich sogar der Frucht des Geistes, wenn wir in Galater lesen. Freude. Es ist eine Eigenschaft, die heute vielen, vielen Menschen fremd ist. Hiob hat das in seine Kinder hineinlegen können. Daran können wir auch sehen, dass Hiob war selbst ein freudiger Mensch. Das geht nicht anders. Wenn ich mürrisch bin, wenn ich durch die Gegend laufe, immer mit so einem Gesicht, dann werden meine Kinder nicht freudig. Das Zweite, die haben eine freundschaftliche Beziehung oder eine Freundesbeziehung gehabt. Die waren nicht nur Geschwister, sie waren Freunde miteinander. Sie kamen einmal immer selbst zusammen, die waren immer alle dabei. Sie haben immer nur noch gesucht, wie sie ihre ganze Arbeit klären konnten, damit sie bei dem Geburtstag dabei sind. Alle 7. Und diese 7 haben noch gesagt, so, unsere Schwestern, die laden wir immer ein. Und diese Schwestern, die waren bei denen nicht als Sklavinnen, als diejenigen, die jetzt arbeiten bei denen und so. Oft ist es ja so, ja. Jo, die Frauen, die sind dann in der Küche und so weiter und die müssen das Ganze machen und so weiter. Die Schwestern machen uns schon und wir machen uns hier einen schönen Tag. Sie luden sie ein, das heißt, das war alles fertig, um mit ihnen zu essen und zu trinken, merken wir, zu feiern. Dafür seid ihr da. So eine Achtung vor ihrer Schwestern, so eine Liebe zu ihren Schwestern. Die haben genug Knechte gehabt, die das Ganze vorbereitet haben und haben sich vielleicht selbst ins Zeug gelegt. Aber sie haben eine hohe Achtung vor ihren Schwestern. Wo gibt es das heute noch? Heute ist es oft andersrum. Ich staune oft über die jungen Generationen, wenn dann mal ein Pärchen ist und die gehen mal zusammen essen und so weiter, dann müssen sie im besten Fall jeder selbst bezahlen. Und im schlimmsten Fall bezahlt sie das auch noch, weil sie besser mit dem Geld umgehen kann. Und er lässt sich noch auch nur bedienen, weil er kein Auto hat und sie muss ihn auch noch fahren, weil sie sich selbst einen schon angeschafft hat. Alles ist auf den Kopf gestellt oft heute. Wie ist das bei denen gewesen? Ganz, ganz anders. Ach, ich erinnere mich noch an meiner Zeit, meiner Pubertät, als ich so 14 vielleicht war. Und ich bin ja der 5. in der Familie. Bei mir war das gerade umgekehrt. So an alle Schwestern. Aber der Schwerpunkt ist ja jetzt diese Freundlichkeit, diese freundschaftliche Beziehung. Wie haben sie mich damals gezogen? Sie haben gesehen, in welche Gesellschaften ich geriet, welche Freunde ich hatte, nicht gute. Und sie haben mich gezogen. Sie haben mich mitgenommen. Komm, wir wollen hier ein Lied singen. Wir wollen das mal hier einüben. Und jetzt im Gottesdienst werden wir das singen. Und ich war musikalisch begabt. Und dann musste ich dann eben auch mit meiner Quetsche, mit meinem Akkordeon, musste ich dann ihn dann spielen. Und so, ja, damals habe ich das noch nicht so gesehen. Sie haben mich gezogen. Sie haben versucht, alles zu unternehmen, um diese Gemeinschaft zu pflegen und mich auch von der Straße wegzuhalten. Das hat die Familie Hiobs. Das haben die Kinder in sich. Sie waren Freunde untereinander. Und sie waren, das ist einer der wichtigsten Punkte jetzt hier, sie waren den Eltern gehorsam. In Vers 5 können wir das lesen. Als Hiob nach diesen Tagen, die haben tagelang gefeiert, ihr Geburtstag, muss man sich vorstellen. Als das dann vorbei war, dann hat Hiob sie gerufen. Und keiner hat sich gewagt, und ich bin mir sicher, sie haben es sogar gern getan. Vater hat gerufen, wir müssen alle da sein. Klar. Und wir gehen gerne hin. Und sie kamen alle. Haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie alt die Kinder waren, als er sie gerufen hat? Es waren 10 Kinder. Und wenn die Abstände zwischen den Kindern mindestens 2 Jahre waren, früher waren sie auch sogar mehr, nicht so wie heute, oft, mehr als 2 Jahre. Und jetzt rechnen wir mal. Und als sie die Schwestern gerufen haben, die Schwestern waren auch keine kleinen Kinder mehr. Die Jüngste war vielleicht mal 15 Jahre alt. Ich weiß es nicht, kann man nur schätzen. Dann war der Älteste mindestens 40. Und jetzt kommen alle diese Kinder, auch der 40-Jährige, ohne Wenn und Aber. Der Vater hat gerufen. Eine Ehrfurcht vor dem Vater. Sie kommen zu ihm. Und nicht so mal eben zwischen Tür und Angel, du, ich habe keine Zeit und so weiter, können wir es kurz machen, Vater, hier und so, mit deinem Gebet und so. Nein, er hat sie geheiligt. Und wie hat er das gemacht? Für jeden persönlich wurde ein Opfer gebracht. Na, das müssen wir uns mal durch den Kopf gehen lassen, was das hieß, damals Opfer zu bringen. Wie viel Zeit das in Anspruch genommen hat. Und er betete für jeden persönlich und somit heiligte er sich, ihr sie. Nun, man hört oft in der heutigen Zeit, dass die Schuld liegt eigentlich, dass wir unsere Kinder so schlecht erziehen, dass sie ungehorsam sind, das ist der Wohlstand, nicht wahr? Ach, früher hatten die Kinder nicht so viel, die paar Sachen, was sie dann hatten, und wir hatten die mehr so unter uns und sie konnten sich nicht viel ausdenken, Geld hatten sie ja auch nicht und so weiter. Sie waren völlig auf uns angewiesen, dann war auch die Erziehung viel besser und viel leichter. Das habe ich mir auch oft gedacht. Aber als ich das hier gesehen habe, habe ich mir mein Denken revidiert. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Wie wohlhabend mussten diese Kinder sein, Hiobs Kinder. Sie haben alle ihren eigenen Häuser. Wie der Hiob das geschafft hat, weiß ich nicht. Die haben alle ihre eigenen Häuser. Sie waren wohlhabend, die haben Knechte und Mägde. Sie waren schon wohl, im großen Wohlstand, wohlhabend. Das kann es dann eben nicht sein. Es liegt nicht an dem Wohlstand, es kommt nur darauf an, wie gehen wir mit diesem um? Und dann stellen wir uns jetzt die Frage, wie hat Hiob das bloß geschafft? Wie hat er das gemacht? Ein Satz möchte ich uns sagen, und denke ich mal, das wird auch das Zentralthema heute sein. Jemand hat mal Folgendes gesagt, belehrt eure Kinder nicht, wie man leben muss, sondern zeigt es ihnen in der Tat. Und genau das beobachten wir hier bei Hiob. Wir fangen mal mit der ersten Tugend, die er hatte, was Gott hier sagt, ist von 4, untadelig, rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Untadelig, fangen wir mal da an. Ist untadelig vollkommen? Würden wir sagen, ja, untadelig ist klar, hat ja keinen Fehler und so weiter. Nein, das kann es nicht sein. Hiob war nicht vollkommen. Wenn er vollkommen wäre, dann hätte die Bibel nicht recht an der Stelle, mindestens, wo gesagt sind, alle haben gesündigt, alle sind aus der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Und es gibt nichts einen, der da Gutes tut. Alle. Alle ist eben alle, auch Hiob. Nein, vollkommene Menschen gibt es nicht. Auch nicht nach unserer Bekehrung und unserer Wiedergeburt. Auch nicht danach, als Hiob das im Glauben aufgefasst hat und Gott glaubte, ist er nicht zu einem vollkommenen Menschen geworden. Doch worin bestand dann diese Tadellosigkeit? Hiob selbst sagt es in Hiob 7, 21, warum vergibst du meine Übertretungen nicht und erlässt mir nicht meine Schuld? Merken wir, er weiß genau um seine Schuld. Und das Zweite kommt noch präziser, Entschuldigung, zurück einmal, genau, Hiob 42, Vers 6, darum spreche ich mich schuldig am Ende, wo Gott ihn zur Frage stellt. Da erkennt Hiob auf einmal, was er ist, ich spreche mich schuldig und tu Buße in Staub und Asche. Wir merken, Hiob ist gar nicht vollkommen. Dann was bedeutet jetzt dieses untadelig? Es kann nur eins bedeuten, das ist eine Unantastbarkeit. Der Feind, der hat kein Recht mehr gehabt, Hiob anzutasten oder beziehungsweise ihm anzuklagen. Und warum? Na, genauso wie uns. Uns, die wir Kinder Gottes sind. Und im Heil, in Jesus Christus und nur in Christus die Gerechtigkeit bekommen haben, so wie wir auch heilig sind. Das lesen wir in der Schrift sehr oft. An die Heiligen in Korinth, an die Heilige an Ephesus. Immer wieder, wir sind heilig in Christus, weil wir dieses Kleid der Gerechtigkeit, weil wir in Christus angezogen sind, sind wir heilig und untadellos, das heißt unantastbar, vom Teufel beklagt oder angeklagt zu werden. Und Hiob war ein gerechter Mensch, gerade darin. Er glaubte. Und wenn wir auch die Patriarchen und die Männer des Alten Testaments betrachten werden, was sagt Paulus über Abraham? Abraham war gerecht. Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit hinzugetan. Hebräer 11 können wir über diese vielen Männer nachlesen. Sie waren gerecht durch Gott, durch Christus. Und deshalb waren sie gerecht. Und das ist genauso mit uns. Wir haben eine Stellung in Gott, heilig und untadelig zu sein. Aber Hiob war nicht nur in seiner Stellung untadelig, sondern er setzte alles dran, um dementsprechend auch zu leben. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, aber eine Hausaufgabe, wenn ihr das wissen wollt, liest mal Kapitel 29 durch. Da, wo Hiob zurückdenkt, er ist gerade in seinen Schmerzen, er ist in seiner Krankheit, ist in einer Verzweiflung vielleicht und so, in diesem Gespräch mit seinen Freunden. Und im Kapitel 29 denkt er an seine Zeit zurück und listet so viele Dinge auf, wie er damals gehandelt hat. Er war im Tor und dann da spielt sich das in der Stadt immer alles ab, ja? Und da waren auch die Armen und die Kranken und die Krüppel. Da haben die Gerichte stattgefunden. Im Tor lief eigentlich da so gut wie alles, so wie im Zentrum der Stadt, lief alles damals ab. Und wenn er dahin kam, dann verstummten sogar die Alten. Warum? Weil die Weisheit, die er besaß, die hat alles überragt. Wenn Hiob was sagte, dann saß das. Wenn Hiob einen Armen gesehen hat, er hat ihm geholfen. Er ist nicht bei dem vorbeigegangen. Und wenn sie zu Gericht saßen, dann hat er genau gerecht gehandelt. Und der Schuldiger wurde schuldig gesprochen und der Unschuldiger wurde eben unschuldig gesprochen. Und wir können hier vieles auflisten, aber lies das mal. Das ist ganz, ganz gewaltig. Die Frage ist nur, war Hiob das nur in der Öffentlichkeit? Und dieser Gedanke, der hat mich schon zu schaffen gemacht. Oh, wie viele Personen, sich selbst habe ich gesehen. In der Öffentlichkeit ist man dann so und so. Und was sprechen dann die anderen von einem? Das ist eine Person. Na, der Prediger. Man spricht den fast heilig. Die Frage ist nur, wie ist er dann zu Hause? Ist er zu Hause auch so? Und wenn man dann oft bei solchen zu Hause hineinschaut, dann sieht man absolutes Horror da. Wie dieser Ehemann mit seiner Frau umgeht oder mit seinen Kindern. Aber nach außen sieht man es nicht und das vertuscht man und hält man alles schön zu Hause. Die Frage war, Hiob dann jetzt nur draußen so oder auch zu Hause? Meine Frage ist, wer kennt uns Männer besser als unsere Frauen und Kinder? Schaut mal, was die Frau sagt. Hiob 2, Vers 9. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Sage dich los von Gott und stirb. Eigentlich ist es ein gewaltiges Zeugnis. Klingt sehr negativ. Und viele Gedanken schwirren uns sofort durch den Kopf und denken, Mensch, was für eine gottlose Frau hat dieser arme Hiob. Er ist so gerecht und seine Frau. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Man hat doch schon solche Predigten aufgebaut, dass Hiob wohl eine sehr gottlose Frau hatte. Da muss man sie einmal nur durch den Kopf gehen lassen. Das möchte ich uns als Gedanken mitgeben. Wenn man eine wohlhabende Frau ist, sich alles leisten kann, es gibt einfach keine Grenzen, keinen Wunsch, der nicht erfüllt werden kann. Umgeben mit 10 wunderbaren Kindern und jetzt an einem Tag mal alles zu verlieren. Haben wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen? Wenn eine Mutter mal 10 Kinder auf einmal beerdigen muss, das Gut ist so eine Sache, kann man auch irgendwie drüber hinweg. Aber auch dann war sie immer noch stark. Aber als der Mann dann krank wurde, als der Mann dann so schlimm leiden musste und menschlich gesehen war da gar kein Ausweg, keine Ärzte, das konnte sich ja Hiob alles leisten, konnten ihm helfen. Dass dann ein Mensch so verzweifelt ist und in seiner Verzweiflung so etwas ausspricht? Wie geht das uns oft, wenn über uns etwas kommt? Nein, da verurteile ich diese Frau absolut nicht. Aber nicht das ist der Schwerpunkt dieser Aussage. Der Schwerpunkt liegt hier darauf, hältst du immer noch an deiner Untadeligkeit fest? Ja, Hiob, mit anderen Worten, du bist untadelig, ich kenne dich. Psalm 101, Vers 2. Ich will Acht haben auf den vollkommenen, untadeligen Weg. David schreibt: Wann wirst du zu mir kommen? Ich will mit lauterem Herzen wandeln im Inneren meines Hauses. Wo? Ja, zu Hause. Draußen ist es leichter, irgendwas jemandem vorzuspielen. Im Hause möchte ich untadeliges Leben führen. Denn da fängt meine Mission an. Das ist viel, viel schwieriger. Der zweite Punkt ist Recht schaffen. Gerecht. Das Recht schaffen, das bedeutet ja, sind ja zwei Worte da drin, ja? Recht schaffen. Psalm 72, Vers 1. Für den Salomo steht das da. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, damit er dein Volk richtet mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Er schaffe den Elenden des Volkes Recht. Er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen. Die Geschichte von Salomo ist ja eine faszinierende Geschichte. Salomo hat es verstanden. Der Vater hat ihn so wunderbar erzogen, auch der David, und ihm so gute Hinweise gegeben, worauf es ankommt im Leben. Und Salomo, das war ihm noch zu wenig. Er wollte direkt vom Herrn diese Weisheit bekommen und er bittet nicht um Reichtum, ein langes Leben, sonst noch was. Herr, ich gebe mir nur Weisheit, dass ich dieses Volk richten kann. Dass ich Recht schaffen vor dir wandle und Recht dieses und gerecht dieses Volk richte. Und wir kennen seine erste Amtshandlung mit diesen zwei Müttern, die dann mit ihren Kindern ankommen. Eins ist tot, das andere lebendig. Die streiten miteinander und so weiter. Wir kennen, wie Salomo es damals geklärt hat. Und alle haben gestaunt. Alle zogen ihren Hut. Respekt. Das ist die Weisheit. Sind das nicht oft gerade die Elenden, die Schwachen, die Kleinen, die benachteiligt werden? Und gerade in der Familie, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Handeln wir gerecht? Sind wir gerecht unseren Kindern gegenüber? Oder haben wir da auch einige, die was schwächer sind, der und so. Und dann heben wir den hervor ganz besonders. Und von der anderen im besten Fall reden wir einfach gar nicht so. Aber in Wirklichkeit machen wir da Unterschiede. Wir sind da ungerecht. Wir behandeln die Kinder nicht alle gleich. Versteht mich richtig, nicht gleich behandeln in der Erziehung, sondern in unserer Stellung unseren Kindern gegenüber. Wie stehen wir? Wie oft beschuldigen wir unsere Kinder, ohne darüber nachgedacht zu haben? Wie oft handeln wir ungerecht, ohne sich Zeit genommen zu haben, um die ganze Sache durchzusprechen und versuchen herauszufinden, vor Gott zu treten, dafür zu beten, dass Gott ganz Klarheit schenkt. Wie kann ich hier handeln? Denn wie schnell kann man ein Kind verletzen, gerade ein Kind, wenn man ungerecht dem Kind etwas hinzutut? Ein gläubiger Christ auch, der hatte viele Kinder, viele Söhne auch. Ja, und die waren auch nicht immer so koscher. Ne? Das sind so, entwickelten sich quasi richtig. Eines Tages kommt die Nachbarin und schimpft über den Mann, dann über diesen Vater und sagt, wo guckst du hin, Bruder? Das war auch eine Christin. Jetzt siehst du deine Kinder. Schau mal hier, mit dem Ball haben sie mir wieder alles hier zertreten, die Pflanzen kaputt gemacht im Garten und so weiter. Sich so richtig rausgelassen. Wie geht es dann einem Vater in so einer Situation? Ne? Kriegt mir so einen Hals vielleicht? Die Frage nur, wen? Oft sind das dann auch die Kinder. Ne? Ist ja irgendwo mein Image. So, Kinder. Haben wir ja gelesen. Der wird dem Tor nicht zu Schande werden. Und das ist eine Schande. Also werden die Kinder reingeworfen. Der Vater, so hitzig wie er war, hat was falsch reagiert und sagt, so, jetzt ist Schluss, der Hausarrest und so weiter, jetzt alle ins Zimmer, das war schon abends, sind früher ins Bett gehen, so Tür zugeschlossen, die geht mir da nicht aus dem Zimmer raus. Dabei waren die es nicht. Die haben noch gesagt dem Vater, wir waren es nicht. Ab, ich will nichts mehr hören. Die Jungs, die lagen und überlegten sich was. Kann doch nicht sein. Natürlich, was geht in ihnen dann vor? Da steigt der Hass gegenüber wem? Na klar, die Nachbarin. Das werden wir ihr zeigen. Wenn sie uns schon unschuldig beschuldigen, so, dann müssen wir auch was machen. Und so, die sind nachts aus dem Fenster, haben den ganzen Kürbis abgepflückt, was die da hatte. Er war noch nicht reif. Schön auf den Zaun aufgespießt, so wie Girlanden. Wieder ins Fenster rein, schön zugemacht und schlafen gegangen. Morgens früh wachten die auch schon auf, brauchten sie keinen Wecker vom Schrei der Nachbarin. Und genau dieselbe Situation, wieder wird der Vater zusammengestaucht. Der Vater kommt jetzt raus, hat natürlich auch wieder den vollen Hals, also einen Hals und sagt, nein, das waren sie nicht. Denn ich habe sie gestern dafür eingesperrt und sie sind im Zimmer. Suchen sie bei jemandem anderen, aber meine Kinder waren es nicht. Entschuldigung. Und sie beugte sich und ging davon. Das und vieles mehr passiert, wenn wir Väter falsch reagieren. Anstatt zur Ruhe zu kommen, anstatt zu beten, anstatt mal die Jungen zu sich zu nehmen, mit ihnen sprechen. Hier spielen viele Dinge eine Rolle. Sehr wahrscheinlich kannte dieser Vater seine Söhne schlecht, sonst würde er nicht so reagieren. Ein guter Vater, der die Kinder gut erzieht und sie gut kennt, er weiß, ja, die sind so und so, aber er weiß auch ganz genau, wenn er mit ihnen redet, ob sie jetzt lügen oder nicht, wie sie sich verhalten und so weiter. Er kann das erkennen. Das spricht davon, man hat sich nicht viel Zeit dafür genommen. Wir sprechen noch darüber später. Der nächste Punkt ist gottesfürchtig. Wir haben letzten Sonntag, ich möchte jetzt über die Gottesfurcht nicht viel erzählen oder lieber gar nichts. Wir haben letzten Sonntag sehr ausführlich, so umfangreich gehört, was Gottesfurcht ist. Und wir haben auch gehört, dass Gottesfurcht ist, keine Angst vor Gott zu haben. Auch Hiob, er hatte keine Angst vor Gott. Ich habe neulich noch eine Interpretation gehört darüber auch. Guck mal, Hiob hat auch Angst gehabt. Deshalb ist das irgendwo legitim, auch wenn wir Angst haben und wenn wir ja in einer Angst leben. Nein, Hiob hat keine Angst gehabt vor Gott. Sonst würde er das nicht sagen. Im Vers 13, Vers 3 lesen wir, ich aber will nur zu dem Allmächtigen reden, mit Gott rechten begehre ich. Also ich würde mich hüten, solche Worte in den Mund zu nehmen. Mit Gott zu rechten? Hiob hat so einen Mut. Er hat Freimut vor Gott gehabt. Und Gott möchte, dass auch wir mit Freimut vor Gott kommen. Wie ein Kind zu seinem Vater. Hiob ehrte. Hiob liebte ihn. Und hatte so einen großen Respekt vor Gott, dass er sich fürchtete, mit irgendeiner Sünde zu betrüben. Meine Frage ist, kennst du diese Ehrfurcht vor deinem Ehepartner, vor deinen Kindern und überhaupt in der zwischenmenschlichen Beziehung? Diese Gottesfurcht folgte einer der wichtigsten Eigenschaften, die wir für die Erziehung unserer Kinder zur Ehre Gottes brauchen. Und da liegt eigentlich der Schlüssel für die richtige Erziehung der Kinder, ja? Und nicht nur in der Erziehung brauchen wir diese Folge oder diese Eigenschaft, die dieser Gottesfurcht folgt. Ich hoffe so sehr, dass die meisten von uns wissen, was das heißt, und das ist die Weisheit. Genau danach schreien die meisten Eltern heute. Sie brauchen Weisheit. Sie schlagen sich die Hände über den Kopf. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Die Kinder hören überhaupt nicht mehr auf uns. Wir sind mit unserer Weisheit am Ende. Na Gott sei Dank. Wenn man mit der eigenen Weisheit am Ende ist. Wir brauchen die Weisheit von Gott. Seine Weisheit brauchen wir. Oh, wie schön bringt Hiob das im 28. Kapitel auf den Punkt. Er stellt so eine rhetorische Frage, Hiob 28, Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. In dieser Welt ist auch nicht diese Weisheit zu finden. Denn diese Welt, die ist tot für Gott. Und wird für den Abgrund aufbewahrt. Um diesen Fall hat sie vor dieser göttlichen Weisheit nur ein Gerücht gehört. Und wie schlimm ist das oft, dass genau Kinder Gottes, Christen, oft diese Weisheit in der Welt suchen. Sie holen sich Kinder erziehen, die eigentlich mit Gott nichts zu tun haben. Sie holen sich Literatur noch und nöcher von irgendwelchen Weltmenschen. Natürlich gibt es da viele gute Tipps vielleicht. Aber ihr Lieben, das wird uns nicht weit bringen. Wir vergessen das Thema nicht. Wir erziehen nicht unsere Kinder, damit sie ehrlich sind, damit sie vielleicht wohlhabend sind, damit sie intelligent sind oder sonst noch irgendwas. Wir erziehen die Kinder zur Ehre Gottes. Wo suchen wir dann diese Weisheit? In dieser Welt? Hiob gibt die Antwort, ganz klar im 28. Kapitel, Vers 23. Gott hat Einsicht in ihrem Weg und er kennt ihre Fundstätte. Merken wir, da ist die Quelle. Und was ist das? Gott spricht jetzt selbst und er sprach zum Menschen. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht oder Verstand. Und damit sind wir bei der nächsten Eigenschaft Hiobs, das Böse meiden. Nun, um Böses zu meiden, muss man erstmal wissen, was Böses ist, nicht? Was fällt uns denn einfach als erstes ein, wenn wir darüber nachdenken oder die Frage jetzt so ganz spontan beantworten wollten? Ja, einer würde sagen, Mord, böse Sache. Raub, Gewalt und so, würden wir aufreihen noch so viele, viele große Sünden, das ist böse, natürlich. Und leider geschieht so etwas auch in vielen Familien heute in der Welt, bis zum Mord und Gewalt. Wie ist das dann mit den Dingen, so wie Streit zum Beispiel unter den Eltern? Naja, das machen ja fast alle. Oder Zorn oder Wutausbruch besonders. Können das die Ehemänner oder Väter gut? Geschrei! Auch viele Mutter sind dazu fähig. Weil sie nicht genug Geduld besitzen, dann schreien sie ihre Kinder an. Und merken nicht, dass sie gerade ihre Schwäche damit zeigen. Und genau das Gegenteil bewirken, was sie eigentlich erwartet haben. Aber wie sieht das mit der Lüge aus? Ist man immer ehrlich zum Partner den Kindern gegenüber, lästern oder hässlich über andere reden und so weiter. Ihr Lieben, wenn ihr diese bösen Dinge in eurem Leben zulässt und was noch viel schlimmer ist, nicht dagegen ankämpft oder nichts unternimmt, braucht ihr euch nicht wundern, wenn eure Kinder euch und Gott eines Tages den Rücken kehren werden. Und warum Gott? Ja, weil wir gläubig sind. Und sie es dann alles in einen Topf werfen. Denn sie unterscheiden das nachher nicht mehr. Sie sehen nur noch eins. Auch wenn der gläubig ist, hier dieser Vater, da in der Kirche ist er so und hier zu Hause, die schmeißen alles in einen Topf. Oder wollen sie letztendlich nichts mehr über Gott wissen? Neulich habe ich noch so eine Aussage eines Kindes der gläubigen Eltern gehört. Liebe junge Eltern, die ihr noch in den Startlöchern der Erziehung steht, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Sucht in der Schrift, sucht bei Gott, bittet um Weisheit, nehmt euer Leben ernst vor Gott. Und die Eltern, die ihr vielleicht euch angesprochen fühlt, wo du auch bist, wo du auch sitzt, jetzt vor dem Bildschirm, wenn du dich angesprochen fühlst, dass du versagt hast schon an vielen Sachen, dann tu Buße. Es gibt wieder einen Weg zurück. Tu Buße vor Gott, Buße vor dem Partner und auch vor den Kindern. Bei ihm ist viel Gnade. Da kommt eine Mutter eines 14-jährigen Tochter, ist weit irgendwo in Russland gewesen, zu einem orthodoxen Geistlichen und sagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll mit meiner Tochter. Ich habe den Eindruck, dadurch, was sie alles so anstellt und macht, dass jemand in ihr wohnt. Wir verstehen, was ich meine. Haben Sie jemanden, der ihr helfen könnte? Nach einem kurzen Gespräch und einigen Fragen mit diesem Geistlichen sagt dieser zu ihr, ja, ich kenne einen, der kann ihr helfen. Ja, wer? Sie selbst. Tun Sie Buße. Das, was Sie alles Ihrem Kind schon angetan haben, das, wie Sie sich verhalten haben zu Ihrem Kind, wie Sie sich verhalten bis jetzt, das bringen Sie als allererstes zu Gott. Tun Sie Buße vor Gott. Und dann gehen Sie zum Kind und tun Sie Buße vor ihr. Und dann werden Sie sehen, wie Gott Sie verändert und wie auch Gott das Kind verändern wird. Nun, das böse Meiden hat auch eine wunderbare Eigenschaft oder eine Verheißung in Folge oder zufolge. Einsicht haben wir gesehen. Das böse Meiden hat Einsicht. Einsicht hat mit Sicht, mit Sehen, mit Erkennen zu tun. Zum Beispiel, die hohe Hecke verhindert die Einsicht in den Garten. Und wenn man Böses tut, böse ist, ja, Böses liebt, wird das zu einer hohen und dicken Hecke, ihr Lieben, zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern. Dass es jede Sicht in der Erziehung der Kinder total verhindern wird. Die Eltern werden dadurch mit Blindheit geschlagen. Die haben keine Einsicht mehr und die Kinder von ihrer Seite sehen nur noch die dicke Hecke der Bosheit der Eltern. Ja, Einsicht hat auch mit Einsehen zu tun, wenn man in der Erziehung etwas Falsches gemacht hat. Bei den Kindern um Vergebung bitten. Und ganz besonders möchte ich hier die Väter ansprechen. Wann haben wir das letzte Mal bei unseren Kindern um Verzeihung gebeten? Und nicht nur einfach mit einer Floskel, oh Entschuldigung. Wann haben wir wirklich mal aufs Grund gegangen oder sind wir so tadellos, dass wir auch in dem Sinn niemals unsere Kinder irgendwas Unrechtes antun? Eine Frage. Und der letzte Punkt, Hiob opferte für die Kinder. Er nahm sich Zeit. Haben wir schon am Anfang gehört. Wo können wir das sehen? Im Kapitel 29, 5 B können wir lesen, wo er sich erinnert an die alten Zeiten noch damals, wo er noch gesund und alles in Ordnung war. Und meine Kinder, sagt er, um mich her waren. Und das hat mir angetan, dieser Satz. Meine Kinder um mich her. Wann sind die Kinder, deine Kinder, um dich her gewesen das letzte Mal? Wie oft sind deine Kinder um euch? Wie viel Zeit investiert ihr für die Kinder? Ja, das ist ein Opfer. Und wir lesen das auch hier. Hiob hat Opfer gebracht. Und Opfer zu bringen ist nicht immer leicht. Heute opfern wir keine Tiere mehr. Aber wie viel Zeit opfern wir dafür, dass wir für unsere Kinder beten, mit unseren Kindern beten? Wie viel investieren wir für unsere Kinder? Wie viel Zeit investieren wir in unsere Frauen, ihr Männer? Mal zusammen einen Tee trinken, reden miteinander, lachen, beten miteinander, sich über das Wort Gottes zu unterhalten, mit der Ehefrau. Wir denken, naja, das hat jetzt mit der Erziehung nichts zu tun. Und ob? Und wie? Kinder schauen uns an. Sie schauen auf uns, sie schauen hoch. Was machen Papa und Mama da? Und wenn wir viel miteinander lachen und uns freuen, dann werden die Kinder das nachmachen. Und wenn wir beten und nicht nur als Floskel und nicht nur, weil wir beten müssen, dann werden die Kinder bald finden, was ist das? Das ist etwas Schönes. So wie die Jünger damals Jesus gefragt haben, sie empfanden es so toll, wie er betet. Herr, lehre uns beten. Warum? Ja, Jesus hat eine tiefe Gemeinschaft mit seinem Vater. Und das war etwas sowas von Tolles, dass die guckten ihn an und wollten das haben. Sie begehrten das. Sehen die Kinder das? Dass wir einander, die Menschen, Gott und die Gemeinde lieben. Sehen die das? Sehen die das, dass du den Nachbarn magst und hilfst ihm? Gehst zu ihm und fragst, wie es ihm geht? Ladest ihn vielleicht mal ein? Oder sehen die Kinder, dass du Stress mit ihm hast? Erfahren deine Kinder immer wieder die Frust, die du von der Arbeit mitbringst? Oder dein Verhalten im Auto, wenn du auf der Straße bist. Sehen sie, wie du mit deinem Geld umgehst. Ob du spendest. Sehen und hören eure Kinder ihren Namen in euren Gebeten. Sehen die das, dass Papa und Mama und Papa in der Arbeit sich gegenseitig unterstützen? Sehen sie das? Sehen deine Kinder, dass du deine Frau liebst, sie schonst, zärtlich zu ihr bist? Kann dein Sohn sagen, wenn ich groß bin, dann will ich unbedingt eine Frau heiraten wie meine Mama? Und kann deine Tochter das genauso sagen? Mein Papa ist der Beste. Und wenn ich heirate, möchte ich auch nur so einen haben wie mein Papa. Wie viel Zeit nehmen wir uns für unsere Kinder? Welche Ziele habt ihr euch gesetzt, ihr lieben Eltern? Denken wir an die Pfeile am Anfang. Oder ist am Ende das Ziel verfehlt? Jemand hat mal so schön gesagt, und ich habe diesen Satz auch oft schon gebraucht selber, denn der ist mir wichtig in meinem Leben. Wenn du dich nicht mit dem Herrn beschäftigst, dann beschäftigt dich der Teufel. Und genauso ist das in der Familie. Wenn wir uns nicht mit unseren Kindern beschäftigen und uns Zeit für sie nehmen und in sie völlig investieren und opfern, dann wird sie ein anderer beschäftigen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Jemand hat mal gesagt, um gute Musik zu machen, muss die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt gedrückt. Bestimmt kennt ihr diesen Satz. Und wie oft werden die Eltern wach und versuchen auch dann auch die richtige Taste zu drücken. Aber die Zeit ist weg. Der Zug ist abgefahren. Da stellt man sich natürlich die Frage, und viele Eltern tun das, wann beginnt man dann mit der Erziehung? Wann ist dann der richtige Zeitpunkt? Ja, wann beginnt man dann, sagt man, im Betrieb ein Geselle zu werden. Aber erstmal noch die Ausbildungszeit, oder? Ist doch ganz logisch. Für ganz normale, eine stinknormale Ausbildung müssen wir mindestens 3 Jahre lernen. Erst dann werden wir zu einem Geselle. Auch da dauert es noch sogar einen Weg, bis man dann richtig so fest im Griff hat alles. Aber nur mit der Erziehung macht man es anders. Wir haben das Privileg, mit jungen Leuten vor der Ehe zu sprechen. So viel. Und da merken wir das Denken der jungen Leute immer wieder. Das sieht man ja auch so. Man ist nur noch auf sich selbst fokussiert. Man möchte nur noch genießen. Wenn man dann über Kinder spricht, ja, irgendwann mal natürlich. Aber erstens wollen wir für uns leben. Ist ja auch nichts Verkehrtes. Das will ich jetzt nicht behaupten. Die Frage ist nur meine Vorbereitungszeit. Wie läuft sie denn dahin? Ja, wir haben im Plan, Kinder zu haben. Aber sind wir bereit dazu, Kinder zu zeugen? Jemand hat mal gesagt, Papa zu werden ist gar keine Kunst. Aber Papa zu sein. Und wenn ich dann weiß, dass ich ein Kind zeugen möchte, wie will ich das erziehen? Machen wir uns Gedanken. Oder kommt das dann oft so, dass man dann lebt für sich, genießt die Zeit der Zweisamkeit und irgendwann mal, Unfall. Jetzt erwarten wir ein Kind. Naja, irgendwie wird es ja schon werden. Ne? Alle haben es ja hingekriegt. Meine Eltern haben es ja, irgendwie wird es ja schon werden. Und so geht man an diese Sache ran. Ihr Lieben, ich wünsche uns so sehr, wie für die jungen Leute, so auch für die Fortgeschrittenen, dass wir uns ganz, ganz intensiv darüber Gedanken machen. Und ganz besonders für die, die noch in den Startlöchern stehen. Ihr Lieben, nehmt das ernst. Für wen wollt ihr eure Kinder erziehen? Für die Hölle oder zur Ehre Gottes? Gott segne uns alle darin.